NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Römer und mit folgenden Themen. Dramatische Rettungsaktionen im Mittelmeer. Auf einer Adria-Fähre ist Feuer ausgebrochen und nun müssen fast 500 Menschen von Bord gebracht werden. Der hohe Wellengang macht es den Helfern schwer. Wieder wird ein Flugzeug vermisst. Der Airbus ist heute Morgen 2 Stunden nach dem Start in Indonesien vom Radar verschwunden. Seitdem fehlt von der Maschine jede Spur. Der ehemalige Bundesinnenminister meldet sich zu Wort, und zwar markig. Hans-Peter Friedrich findet nämlich, Bundeskanzlerin Merkel sei für das Aufkommen der Pegida-Bewegung mit verantwortlich. Und wir blicken zurück auf ein Jahr Ebola, die Bilanz eines schrecklichen Jahres und der Blick auf eine schreckliche Krankheit, die womöglich nicht zufällig in Afrika wütet. Auch dazu später unser Kommentar. Zu diesen und einigen anderen Themen heiße ich Sie herzlich willkommen im Echo des Tages. Im Mittelmeer, genau genommen in der Nähe der griechischen Insel Korfu, spielen sich dramatische Szenen ab. Mehrere hundert Menschen müssen von einer brennenden Fähre heruntergeholt werden. Schwarze Rauchschwaden hängen über dem Schiff, die Zeit drängt, aber die Helfer kommen nur langsam voran, denn die Rettungsaktion wird durch Wind und hohe Wellen behindert. Mittlerweile gibt es erste Meldungen über ein Todesopfer und über Mängel am Schiff. Tillmann Kleinjung berichtet.
Auch wenn der Kapitän versichert, man habe die Flammen unter Kontrolle, es brennt offenbar immer noch auf der Norman Atlantic. 2 Schlepper pumpen Wassermassen auf das Fährschiff, um den Brand zu löschen. Ein Helfer der Küstenwache in Bari berichtet nach seinem Einsatz am Unglücksort, weite Teile des Schiffes seien von dem Feuer betroffen. Das schlechte Wetter erschwert die Rettungsmaßnahmen zu Wasser und aus der Luft, sagt Marco Piersanti von der italienischen Luftwaffe. Das Schiff ist manövrierunfähig und das sorgt natürlich für echte Schwierigkeiten. Dazu kommt die extreme Kälte und schließlich haben auch die Hubschrauber Probleme bei dem starken Wind. Es herrscht dort ein Unwetter mit vielen Wolken und starker Eisbildung. Bis zum Mittag haben es einige Passagiere noch auf die Rettungsboote geschafft, doch mit dem zunehmenden Wellengang wurde auch das unmöglich. Im Krankenhaus von Galatina in Apulien werden 2 Kinder behandelt, die offenbar ins Wasser gefallen waren und unterkühlt und durchnässt von Hubschraubern an Land gebracht wurden. Am Abend bestätigt die italienische Küstenwache, dass mindestens 1 Passagier das Fährunglück in der Adria nicht überlebt hat. Die Agentur ANSA berichtet, dass der Mann ins Wasser gestürzt und ertrunken ist. Sein Leichnam wurde von einem Boot der Küstenwache nach Brindisi transportiert. Italienische Medien berichten außerdem von 2 Verletzten. Noch immer sind mehrere hundert Passagiere an Bord der Norman Atlantic. Sie warten auf dem Oberdeck auf ihre Rettung. Im Inneren ist es aufgrund der Rauchentwicklung und der extremen Hitze zu gefährlich, berichtet Kelia Pali vom Fährhafen in Igoumenitsa. Von hier aus war die Norman Atlantic in der Nacht in Richtung Ancona nach Italien gestartet. Hoffen wir, dass die Passagiere oben an Deck dort sind, wo der Rauch ihrer Gesundheit nichts anhaben kann. Hier ist alles in Erwartung, vorbereitet auf Personen, die mit Gesundheitsproblemen hier eintreffen. Die sind ja seit 4 Uhr morgens draußen. Die Temperatur ist sehr niedrig, das bleibt nicht ohne Folgen. Die schlimmste Befürchtung, dass sich die Fähre zur Seite neigt, scheint sich nicht zu bestätigen. Das Schiff treibt manövrierunfähig Richtung Osten an die albanische Küste. Es befindet sich etwa 12 Seemeilen entfernt von Albanien, 35 Seemeilen entfernt von Italien. Das italienische Verteidigungsministerium hat die albanische Regierung gebeten, ebenfalls Schiffe zu schicken und die Häfen auf die Aufnahme der Passagiere vorzubereiten. Zurzeit können aufgrund des Wellengangs immer noch keine Rettungsboote an der brennenden Fähre festmachen. Die Menschen werden mit Helikoptern auf Handelsschiffe gebracht, die sich zum Unglücksort begeben haben. Die Brandursache ist noch unklar. Das Feuer scheint am frühen Morgen in der Garage der Fähre entstanden zu sein und hat sich schnell im Schiff ausgebreitet. Der Boden, berichtet ein Augenzeuge, wurde so heiß, dass meine Schuhe zu schmelzen begannen. An Bord des Fährschiffes waren auch 18 Deutsche. Über ihr Schicksal ist bislang noch nichts bekannt. Es war ein schwarzer Sonntag für die Schifffahrt im Mittelmeer in der Adria. Bei einem 2. Unfall vor der Hafeneinfahrt von Ravenna kollidierten 2 Frachter miteinander. Unglücksursache hier schlechte Sicht aufgrund starken Nebels. Ein türkischer Frachter mit 11 Personen an Bord ging unter. 2 Besatzungsmitglieder konnten nur noch tot geborgen werden. 4 weitere werden noch vermisst.
Tillmann Kleinjung berichtete. Es ist stockdunkel in der Region, deshalb haben die indonesischen Behörden die Suche nach einem verschollenen Passagierflugzeug mit über 160 Menschen an Bord erst einmal unterbrochen. Der Airbus, der Air Asia, war heute früh kurz nach seinem Start in der indonesischen Stadt Surabaya vom Radar der Flugüberwachung verschwunden. Da werden böse Erinnerungen wach an den bis heute verschollenen Unglücksflug MH370. Über den aktuellen Fall Bernd Musch-Borowska.
Morgen früh werde die Suche fortgesetzt, hieß es. Bis zum Abend gab es keine Spur von der Maschine, die heute auf dem Flug von Surabaya auf der indonesischen Insel Java nach Singapur vom Radarschirm verschwunden war. Etwa 40 Minuten nach dem Start am frühen Morgen war der Funkkontakt mit dem Flug QZ8501 abgebrochen. Zuvor hatte der Pilot noch wegen schlechten Wetters eine andere Flugroute in größerer Höhe eingeschlagen, teilten die indonesischen Behörden mit. Beim letzten Funkkontakt habe sich das Flugzeug über dem Meer zwischen der Insel Borneo und Singapur befunden, sagte der Sprecher der indonesischen Verkehrsbehörde Joko Murjatmojo. Die Stelle, an der wir den Kontakt verloren haben, liegt etwa 100 Kilometer südlich von Pontianak auf Borneo. In der Region liegen die kleinen Inseln Bangka und Belitung. Von dort aus waren heute Rettungsteams mit kleinen Booten zu einer Suchaktion gestartet. Der Chef des Rettungszentrums in Bangka, Yoni Superyadi, sagte im Fernsehen: Unser Team fährt zusammen mit einem Polizeiboot raus Richtung Belitung. Dort wird das vermisste Flugzeug vermutet. Den ganzen Tag über lief eine groß angelegte Rettungsaktion, an der sich Schiffe und Flugzeuge aus Indonesien, Malaysia und Singapur beteiligten. Währenddessen spielten sich auf den Flughäfen in Surabaya und Singapur dramatische Szenen ab. Angehörige und Freunde der vermissten Passagiere warteten verzweifelt auf Informationen. Ein junger Mann mit dem Namen Purnomo hätte eigentlich auch an Bord der Unglücksmaschine sein sollen. Ich warte immer noch auf ein Wunder und hoffe, dass alle gerettet werden. Ich hätte auch mitfliegen sollen, habe aber im letzten Moment storniert, weil ich anderes zu tun hatte. Zwei meiner Freunde sind mit mehreren Familienmitgliedern an Bord. Wir wollten zusammen Silvester in Singapur feiern. Und heute Morgen, bevor ich zum Beten ging, rief einer von ihnen noch bei mir an und sagte, wir sehen uns im nächsten Jahr. Und dann kam diese schlechte Nachricht. Für die Billigfluglinie Air Asia, die ihren Hauptsitz in Malaysia hat, ist es der erste derartige Vorfall. An Bord waren nach Angaben der Fluggesellschaft außer dem Piloten und dem Co-Piloten 5 weitere Besatzungsmitglieder in der Kabine und 155 Passagiere, darunter 16 Kinder und ein Baby. Die Maschine sei von einem erfahrenen Piloten geflogen worden, hieß es. Air Asia ist eine der erfolgreichsten privaten Fluggesellschaften in Südostasien. Sie wurde mehrfach als beste Billigfluglinie der Welt ausgezeichnet. Ein Flug von Surabaya nach Singapur kostet umgerechnet weniger als 50 Euro. Für die Region Südostasien ist es bereits der dritte schwerwiegende Zwischenfall im Luftverkehr in diesem Jahr. Am 8. März wurde kurz nach dem Start in Kuala Lumpur ein Flugzeug der Malaysia Airlines als vermisst gemeldet. Von der Maschine mit der Flugnummer MH370 mit 239 Menschen an Bord fehlt seitdem jede Spur. Am 17. Juli wurde ein weiteres Flugzeug von Malaysia Airlines auf dem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen. Insgesamt 298 Menschen an Bord des Fluges MH17 kamen dabei ums Leben.
Um 18.39 Uhr geht unser Blick jetzt nach Berlin. Die kleine Zeitspanne zwischen den Jahren wird dort vielerorts zum Innehalten genutzt. Und manchmal entsteht danach, zumindest bei Politikern, ein größerer Mitteilungsdrang. Vielleicht jedenfalls sollte man die aktuellen Äußerungen des ehemaligen Bundesinnenministers vor diesem Hintergrund bewerten. Hans-Peter Friedrich hat sich geäußert und er meint, Bundeskanzlerin Merkel sei für das Erstarken der Pegida-Bewegung mitverantwortlich. Aus Berlin, Christoph Prössel.
Es klingt wie die Abrechnung eines Enttäuschten und es ist ein Rundumschlag. Der frühere Innenminister Hans-Peter Friedrich macht Bundeskanzlerin Angela Merkel für das Entstehen der islamfeindlichen Pegida-Bewegung und für das Erstarken der Alternative für Deutschland, AfD, verantwortlich. Im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel sagte der CSU-Politiker, die Kanzlerin schwimme im Mainstream der Meinungsumfragen. Die Unionsparteien seien mit der Frage nach der Identität des Volkes und der Nation zu leichtfertig umgegangen. Die Schwierigkeiten von CDU, CSU rührten daher, dass Merkel sich entschieden habe, der SPD und den Grünen die Themen wegzunehmen. Als Beispiele nannte Friedrich den planlosen Ausstieg aus der Kernenergie oder die Einführung der doppelten Staatsangehörigkeit. Dieser Politikstil sei kurzfristig erfolgreich, langfristig sei er ein verheerender Fehler, der zur Spaltung und Schwächung des bürgerlichen Lagers führen könne. Die Union brauche endlich wieder ein klares Profil, forderte Friedrich. Friedrich war bis vor einem Jahr Bundesinnenminister und wurde nach dem Zustandekommen der Großen Koalition Bundeslandwirtschaftsminister. In der Affäre um den SPD-Politiker Sebastian Edati trat Friedrich zurück und klagte danach über mangelnden Rückhalt durch Bundeskanzlerin Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer. Der Kritik Friedrichs schloss sich bislang kein führender Unionspolitiker an. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld wies die Kritik scharf zurück. Die Politik der Union sei der Grund für ihre Stärke, sagte Hasselfeld. Es sei nicht hilfreich, die Zusammenhänge zu verdrehen, sagte sie der Tageszeitung Die Welt. Zur Kritik an Merkels Politik sagte Hasselfeld, Friedrich sei an den Koalitionsverhandlungen maßgeblich beteiligt gewesen. Deswegen wundere sie sich über die Äußerungen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble forderte, den Menschen die Vorteile der Zuwanderung besser zu erklären. Sie nütze allen, sagte Schäuble.
Für eine Entwarnung ist es noch zu früh, aber es scheint fast so, als wäre die Ausbreitung der gefährlichen Vogelgrippe immerhin gebremst. Aus Niedersachsen haben die neuesten Proben keinen weiteren Verdacht ergeben. Um der hoch ansteckenden Tierkrankheit Herr zu werden, gilt außerdem seit heute eine neue Verordnung. Demnach müssen Gänse und Enten vor der Schlachtung auf das H5N8-Virus getestet werden. Wolfgang Luck.
Angekündigt hatte Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt die neuen Regeln schon vor Weihnachten. Zur Pflicht werden die Tests aber erst jetzt, nach dem großen Feiertagsgeschäft. Die Grünen sprechen deshalb von Augenwischerei. Die Bundesregierung wolle die Bürger in Scheinsicherheit wiegen. Geschlachtet werden darf ab sofort erst, wenn die Geflügelzüchter Tests vorliegen, die beweisen, dass keine Tiere infiziert sind. 60 Tiere jedes geplanten Transports zum Schlachthof müssen untersucht werden. Für Puten und Hühner gilt die neue Schutzmaßnahme nicht. Bei ihnen lässt sich nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums äußerlich erkennen, ob sie an der Vogelgrippe erkrankt sind. Bei Gänsen und Enten sei das schwieriger. In Nord- und Ostdeutschland war vor kurzem die Vogelgrippe wieder ausgebrochen. Nordrhein-Westfalen ist bislang nicht betroffen. Hier wurde versucht, mit einer Stallpflicht für Geflügel die Übertragung der Krankheit zu verhindern. Experten vermuten, dass das Virus durch Wildvögel übertragen wird. Gefährlich ist die Krankheit fast ausschließlich für die Hühner, Gänse und Enten. Der in Deutschland entdeckte Virenstamm H5N8 kann, nach allem, was man bisher weiß, nicht auf Menschen übertragen werden. Für Verbraucher gilt trotzdem nach wie vor, bei rohem Geflügel lieber vorsichtig zu sein. Temperaturen über 70 Grad töten das Vogelgrippevirus ab.
Schwer zu sagen, ob den geladenen Gästen in Kabul wirklich nach Feiern zumute war. Wie auch, wenn die Zeremonie zum Abschied der NATO-Truppen aus Afghanistan aus Furcht vor Anschlägen im Geheimen vorbereitet wird. Und wenn der Hauptredner seine Botschaft nicht live, sondern nur per Twitter verbreiten lässt. Naja, irgendeinen Schlusspunkt wollte die NATO heute wohl setzen. Jörg Wunram.
Aus Sorge vor Anschlägen durch die Taliban wurde erst kurzfristig bekannt gegeben, dass die Zeremonie heute stattfindet. Die Feier markiert nach 13 Jahren das Ende des ISAF-Kampfeinsatzes. Zeitweise waren mehr als 130.000 Soldaten daran beteiligt, auch viele Deutsche. 55 Bundeswehrsoldaten starben. Während der Zeremonie in Kabul wird die Flagge der neuen Ausbildungsmission gehisst. Damit will die NATO auch die Übergabe der Verantwortung an die afghanischen Streitkräfte abschließen. Rund 12.500 ausländische Soldaten bleiben, auch nach dem Jahreswechsel in Afghanistan, um die einheimischen Sicherheitskräfte auszubilden. Darunter sind bis zu 850 Bundeswehrsoldaten. Dieser Einsatz ist zunächst auf 2 Jahre angelegt.
Gleich 7:15, Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Unlängst schrieb eine französische Zeitung, die Krankheit Ebola wüte wie ein Bürgerkrieg. In Westafrika hat die Seuche in der Tat Schäden angerichtet, die wohl erst sehr langfristig gelindert werden können. Der Handel ist zusammengebrochen, die Äcker liegen brach, Schulen sind schon längst geschlossen. In den Krisengebieten ist das jedenfalls so. Und selbst nach einem Jahr Ebola ist keine Entwarnung geboten. Die Krankheit wird die internationale Gemeinschaft noch lange herausfordern. Hans-Jürgen Maurus hat mit Experten der WHO in Genf gesprochen.
If we don't stop the epidemic very soon, this is going to turn from a disaster into a catastrophe.
Wenn wir diese Epidemie nicht bald stoppen, wird sich dieser Ebola-Ausbruch von einem Desaster zu einer Katastrophe entwickeln, so die Warnung von WHO-Experte Christopher Dai Mitte September. Noch immer ist die Seuche nicht gestoppt, wie die jüngsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation zeigen. Bis jetzt sind im aggressiven Virus 7.693 Menschen zum Opfer gefallen. Fast 20.000 Personen sind mit Ebola infiziert. Wie es zu dieser verheerenden Entwicklung kommen konnte, steht mittlerweile fest. Es begann vor einem Jahr mit dem Tod eines kleinen Jungen in Guinea. Der einjährige Emil starb am 28. Dezember 2013 in einer Hütte in einer Siedlung in Guinea. Innerhalb eines Monats verlor sein Vater 6 weitere Familienmitglieder. Nur, niemand bemerkte, dass es sich um das tödliche Ebola-Virus handelte. 3 Monate lang konnte sich der Killer ungestört ausbreiten, in multiplen Übertragungsketten, auf dem Lande und dann in den Städten. Anfang Februar hatte Ebola die Hauptstadt Conakry erreicht. Doch die Krankheit wurde falsch diagnostiziert. 2-mal als Cholera und später noch einmal als Lassa-Fieber. Erst Mitte März schlug die Regierung von Guinea Alarm. Am 21. März erfolgte die offizielle Bestätigung. Doch da hatte sich das tödliche Virus bereits fest etabliert. In Ländern wohlgemerkt, in denen zu diesem Zeitpunkt auf 100.000 Einwohner ein Arzt kam, es kaum Laboreinrichtungen, Schutzkleidung, Strom oder fließend Wasser gab. Erst im August schlug die WHO Alarm und Generaldirektorin Chan rief am 8. August den internationalen Gesundheitsnotstand aus.
This morning I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease a public health emergency of international concern.
Auch die WHO wurde kritisiert. Sie sei zu bürokratisch, reagiere zu langsam und habe durch Sparmaßnahmen ausgerechnet das Krisenmanagement vernachlässigt. Erste Selbstkritik war im September zu vernehmen, als WHO-Experte Christopher Dai zugab, dass die Ausbreitung der Epidemie durch fehlendes Verständnis erleichtert worden sei, weil man effektive Kontrollmechanismen nicht schnell genug umgesetzt hatte.
The rate of spread, of course, has been facilitated by our inability to understand when the outbreak first happened. It was relatively small at first, and to put in place very quickly the control measures that we know will stop.
Hinzu kommt, dass es bis heute keinen Impfstoff gegen Ebola gibt. Trotz aller Anstrengungen vor Ort, neue Infektionen zu identifizieren und zurückzuverfolgen, mehr Betten und Behandlungszentren zur Verfügung zu stellen und sichere Bestattungen durchzuführen, wütet das Killer-Virus immer noch. Und es verschont niemanden. 666 medizinische Helfer sind selber Ebola-Opfer geworden. 366 haben ihren Einsatz mit dem Leben bezahlt. Der Kampf gegen Ebola geht weiter.
Aber geht der Kampf gegen Ebola auch mit der nötigen Entschiedenheit, mit genügend Geld und mit entschlossener Suche nach Linderung weiter? Das sind Fragen, die man wohl stellen muss, ein Jahr nach Ausbruch der Seuche. Hören Sie den Kommentar im Echo des Tages von Alexander Göbel.
Es ist kein Wunder, dass Ebola gerade in Westafrika wütet und bislang über 7.700 Menschen das Leben gekostet hat. Die Epidemie hat genau die Länder im Griff, die politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich besonders schwach sind. Jahrzehntelange strukturelle Armut, Unterentwicklung, fehlende Staatlichkeit, aber auch der Einfluss internationaler Interessen – all das sind Faktoren, die den Boden für diese Epidemie bereitet haben. Guinea hatte Jahrzehnte unter Staatsstreichen und Militärdiktaturen zu leiden. Die direkten Nachbarn Sierra Leone und Liberia haben schlimmste Bürgerkriege hinter sich und sind noch lange nicht über dem Berg. Diese Region mag reich sein an Ressourcen, doch die allermeisten Menschen haben so gut wie nichts davon. Auf jeden Fall nicht genug Schulen oder Krankenstationen, die diesen Namen auch verdienen. Noch immer verbreitet sich das Virus schneller als das Wissen. Die Menschen in den betroffenen Gebieten trauen ihren Behörden nicht. Staatliche Krankenhäuser sind oft in einem so skandalösen Zustand, dass Kranke dort eher sterben, als geheilt zu werden. Schuld daran ist nicht nur die Korruption. Eine große Verantwortung für die nachhaltige Misere der öffentlichen Gesundheits- und Bildungssektoren tragen auch die Weltbank und der Internationale Währungsfonds. Sie haben den Ländern sogenannte strukturelle Anpassungsprogramme diktiert. Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen wurden weitgehend privatisiert. Das brachte den Ländern zwar gute Noten bei Weltbank und IWF ein, aber die Preise für Gesundheit und Bildung stiegen für viele Menschen ins Unerreichbare, schon lange vor Ebola. Auch in Guinea, Sierra Leone und Liberia haben Konzerne aus der ganzen Welt in die Förderung von Bodenschätzen wie Eisenerz, Gold oder Bauxit investiert. Außerdem boomte das gigantische Agrobusiness. Riesige, fruchtbare Gebiete wurden auf Jahrzehnte für die Produktion von Palmöl, Kakao, Kautschuk oder Zuckerrohr gepachtet. Weltbank und IWF haben die Regierungen beraten und diese Large-Scale-Investments unterstützt. Doch die Förderung der Kleinbauern spielte plötzlich so gut wie keine Rolle mehr. Viele verließen ihre Felder und wurden zu Lohnarbeitern auf den Großplantagen. Doch nun hat Ebola viele ausländische Firmen vertrieben. Dörfer sind durch Quarantäne isoliert, Felder werden trotz Erntezeit nicht bestellt. Transporte sind kaum noch möglich, Vorräte sind knapp, die Preise steigen. Subsistenz wird immer schwieriger. Ebola bedroht die Nahrungsmittelsicherheit, das stellt auch eine aktuelle Studie der Welthungerhilfe fest. Im kommenden Frühjahr ist mit Hungersnöten zu rechnen. Es drohen verheerende Folgen, die noch schlimmer sein könnten als die Krankheit selbst. In diesem Netz von langfristigen Fehlern, unfassbaren Versäumnissen und unerträglichem Zynismus ist Ebola nur ein tragisches, viel zu spät erkanntes Symptom. Ebola führt uns allen schonungslos vor Augen, was falsch läuft. Und der tödliche Feind verzeiht keine Fehler. Mit ihm gibt es keine Waffenruhe, keine Friedensgespräche. Es reicht nicht, nur das Virus einzudämmen, den Helfern mit viel Pathos auf die Schultern zu klopfen und dem Sterben weiter zuzuschauen. Ohne Empathie, ohne finanzielle Hilfe, ohne echte Verantwortung und nachhaltige Entwicklung werden die betroffenen Staaten nicht gesund. Ebola wird zeigen, ob Afrikas Politiker wirklich wollen, dass ihre Staaten gesund werden. Und Ebola wird zeigen, ob wir es wirklich ernst meinen mit Afrika. Ich muss sagen, nach diesem Jahr, nach den viel zu späten Reaktionen auf Ebola auch in Deutschland, fürchte ich mich vor der Antwort.
Ein Jahr Ebola in Westafrika, Alexander Göbel kommentierte. In ein paar Minuten, um 19 Uhr nämlich, schließen in Kroatien die Wahllokale. Dann endet die Präsidentenwahl und obwohl man jetzt natürlich noch keine Ergebnisse zur Hand hat, deutet alles darauf hin, dass sich die Kroaten auf eine zweite Runde werden einstellen müssen. Auf dass das Wetter dann etwas gnädiger mit den Wählern ist. Stefan Oschwart berichtet.
Der Schneefall sorgte für Verspätungen. Einige Wahllokale konnten erst später als geplant öffnen. Das winterliche Wetter hielt die 3,8 Millionen wahlberechtigten Kroaten jedoch nicht davon ab, ihre Stimme abzugeben. Laut staatlicher Wahlkommission war die Wahlbeteiligung höher als vor 5 Jahren, als nur 44% der Kroaten an die Urnen gegangen waren. Als Favorit gilt Amtsinhaber Ivo Josipovic. Er sagte:
Mein Programm unterscheidet sich von dem der anderen Kandidaten dadurch, dass ich große Reformen anschieben kann. Das wird Veränderungen in Demokratie auf regionaler Ebene und im Wirtschaftsleben bringen, sagte er. Josipovic versprach eine Wirtschaft des 21. Jahrhunderts, die die Armut sicher reduziere. Der Kandidat der unbeliebten sozialdemokratischen Regierung hat sich im Wahlkampf für eine Verfassungsreform eingesetzt. So will er die Zahl der Regionen reduzieren und in größere Provinzen eingliedern. Schärfste Herausforderin ist die ehemalige Außenministerin und NATO-Diplomatin Kolinda Grabar-Kitarovic. Sie sprach sich für eine Fortsetzung des Westkurses aus.
Ich denke, dass Kroatien Vorreiter in der Region sein muss, sagte sie, allerdings auf Basis einer neuen Rechnung. Ich bin für die EU- und NATO-Mitgliedschaft aller Staaten Südosteuropas, die das wollen. Den Nachbarn sollten wir helfen, aber wir müssen gleichzeitig auf der Lösung aller offenen Fragen bestehen. Ein Seitenhieb auf den Nachbarn und ehemaligen Kriegsgegner Serbien, der zwar EU-Beitrittskandidat ist, aber die Kosovo-Frage als ungeklärt ansieht. 5 EU-Mitgliedstaaten haben Kosovo als Staat auch nicht anerkannt. Die 46-jährige Top-Diplomatin geht für die oppositionelle HDZ-Partei ins Rennen. Ihr Verweis auf EU und NATO ist auch als Kontrapunkt zum 26-jährigen Mitbewerber Ivan Sinčić zu sehen. Der Student hat sich gegen EU und NATO ausgesprochen. Außerdem hat er sich für die Rechte überschuldeter Kroaten stark gemacht, die von den Banken aus ihren Wohnungen geworfen wurden. Was wir am nötigsten brauchen, ist die Rückgabe dessen, was uns gestohlen wurde, sagt er. Während der Privatisierung wurden kroatischen Bürgern hunderte Millionen Euro entwendet. Das ist unser Geld, das Ergebnis der Arbeit unserer Väter und Mütter. Es gehört uns und unseren Kindern. Es ist auf Konten im Ausland und als Präsident werde ich dafür kämpfen, dass es zurückkommt. Als vierter Kandidat im Rennen der rechtsgerichtete Mediziner Milivoj Kujundžić. Beobachter gehen davon aus, dass es in 2 Wochen zu einer Stichwahl zwischen Josipović und seiner Rivalin Grabar Kitarović kommt. Die Präsidentenwahl gilt als Stimmungstest für die Parlamentswahl im kommenden Jahr.
Stefan Ostschwart berichtete und jetzt kommen wir zum Wetter. Gewissermaßen, der Winter ist ja sogar vor unseren Fenstern jetzt hier zu sehen. Winter bedeutet aber eben auch Wintersport. Heute ging es los bei der Vierschanzentournee. Erste Station der Skispringer Oberstdorf. Mein Kollege Christian Schulze ist jetzt bei mir im Studio. Da fegt der Wind. Die Fans müssen sich gedulden, oder?
Ja, das Wetter spielt einfach nicht mit. Der Probedurchgang am Nachmittag, der wurde komplett abgesagt. Und eigentlich sollte es dann um 16.30 Uhr ja mit dem Wettbewerb, dem ersten Springen der Tournee, losgehen. Und kurz nach 18 Uhr sahen die 20.000 Zuschauer an der Schanze endlich den ersten Profi-Skispringer. Aber danach verzögerte sich der Wettbewerb noch einmal. Mittlerweile sind weitere 6 Athleten gesprungen, aber der erste Durchgang ist erneut unterbrochen. Zumindest mal jetzt bis 19 Uhr. Deutschlands Bundestrainer Werner Schuster hofft, dass wie geplant noch 2 Durchgänge heute stattfinden können.
Ja, irgendwie schon. Also es gibt immer wieder mal Fenster, wo es wirklich geht zu springen, im Sinne von, dass der Wind ein bisschen nachlässt und es gibt eine Prognose, dass es gegen Abend doch ein bisschen schwächer werden soll. Ich denke mir, wir müssen geduldig bleiben. Ich bewundere die Leute, was für eine gute Stimmung sie verbreiten. Ich hoffe, sie sehen noch einen Wettkampf.
Der Auftakt der 63. Vier-Schanzentournee ist also eine richtige Geduldsprobe, auch für die beiden deutschen Hoffnungsträger Severin Freund und Richard Freitag. Ihnen wird zugetraut, dass sie heute den ersten deutschen Tagessieg bei der Vier-Schanzentournee seit 12 Jahren schaffen können. Skiflug-Weltmeister Freund zählt zudem zum Kreis der Favoriten für den Gesamtsieg. Wetterprobleme wie beim Skispringen gab es beim Ski-Alpin heute nicht. Sowohl der Riesenslalom der Frauen im Kütai in Österreich als auch das Abfahrtsrennen der Männer in Santa Catarina in Italien konnte über die Bühne gehen. Aus deutscher Sicht mit einer gemischten Bilanz. Bei den Frauen enttäuschte Viktoria Rebensburg. Die Olympiasiegerin von 2010 und Olympiadritte von 2014 wurde nur 10. Das Rennen fasst Erich Wartosch zusammen.
Die Olympiasiegerin von 2010 tut sich zurzeit etwas schwer in ihrer Paradedisziplin. Viktoria Rebensburg verbessert sich zwar im zweiten Durchgang von Kütai, belegt aber am Ende nur Rang 10, zu wenig für ihre eigenen Ansprüche. Nur eine weitere Deutsche noch im Finale, Simona Hösel mit einem dicken Patzer auf Platz 27. Damit hat von den deutschen Damen weiterhin nur Viktoria Rebensburg bisher die WM-Norm geknackt. Bei der Weltcup-Premiere in Kütai auf über 2000 Meter Höhe gibt es aber auch eine Premierensiegerin. Die junge Schwedin Sarah Hector gewinnt ihr erstes Rennen vor der Österreicherin Anna Fenninger und Michaela Schifrin aus den USA.
Bei den Männern, da hat heute Josef Ferstl die WM-Norm erreicht. Das Abfahrtsrennen in Italien beendete er als 7. Das ist das beste Ergebnis seiner Karriere und das beste Resultat für einen deutschen Skiabfahrer seit 2 Jahren. Vom Schnee auf das Eis in der deutschen Eishockeyliga wurde und wird heute auch gespielt. Den Anfang haben die Kölner Haie gegen EHC München gemacht und der Vizemeister hat schon wieder gegen ein Top-Team gewonnen. 2:1 hieß es am Ende für die Kölner. 5 weitere Partien nähern sich aktuell dem Ende. Die Düsseldorfer EG hat es gegen die Augsburger Panther mit einem 4:4 noch in die Overtime geschafft. Die Krefeld-Pinguine führen gegen den EHC Ingolstadt 4:3. Zwischen Grizzly Adams Wolfsburg und den Adlern Mannheim steht es 4:4. Keine Tore bisher bei der Begegnung Schwenningen gegen Hamburg. Hier ist Hamburg auch durch ein Schneechaos auf der Autobahn 2 Stunden später erst angereist, konnte also erst 2 Stunden später da losgehen. Und die Straubing Tigers führen gegen die Ice Tigers Nürnberg mit 1:0. Und noch eine Begegnung hat später angefangen. Iserlohn Roosters gegen Eisbären Berlin. Hier steht es nach dem ersten Drittel 1:1. Und auch in der Basketball-Bundesliga wird heute noch gespielt. Da stehen sich aktuell Bonn und Braunschweig seit 18 Uhr gegenüber. Die Braunschweiger haben es also rechtzeitig in die Halle nach Bonn geschafft. Das haben die Kreilsheim Merlins gestern nämlich mit ihrem Spielort nicht hinbekommen. Auf dem Weg nach Hagen blieb die Mannschaft im Schneechaos auf der Autobahn stecken. Die Partie wurde dann abgesagt und 40:0 für Hagen gewertet. Die Kreilsheimer, die haben sich heute entschuldigt und angegeben, dass sie wirklich alles versucht haben, um den Spielort noch zu erreichen. Bis morgen haben sie jetzt Zeit, offiziell Protest gegen diese Spielwertung einzulegen. Da soweit der Sport.
Vielen Dank dafür an Christian Schulze aus der WDR Sportredaktion. Und mit seinem Überblick über den Sport heute endet auch das Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Mein Name ist Ulrike Römer. Schönen Abend noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.